Herzlich willkommen zum Textilwirtschaft-Podcast. Die TW verleiht auch in diesem Mai wieder die Forumpreise, die Oscars der Fashionbranche. Die drei Preisträger stellen wir Ihnen hier im TW-Podcast vor. Den Auftakt hat letzte Woche René Schnellen gemacht, Gründer und CEO von Fashion Cloud. Heute geht es weiter mit einem bemerkenswerten Einzelhändler aus dem schönen Münster. Andreas Weidkamp führt in fünfter Generation das Modehaus Schnitzler mitten in Münster seit 133 Jahren am Markt. Warum er an die Zukunft des stationären Multilabelhandels in Innenstädten glaubt, warum Unternehmer sich einmischen und Farbe bekennen sollten und warum sein Beruf der schönste Job der Welt ist, all das wird er uns heute ganz sicher verraten. Ich freue mich sehr. Mein Name ist Jörg Nowicki. Hallo Herr Weidkamp, herzlich willkommen in unserem Podcast-Studio in Frankfurt. Schön, dass Sie da sind.
Hallo Herr Nowicki, ich freue mich sehr. Danke für die Einladung.
Prima, gerne. Viele werden Sie und Ihr Unternehmen natürlich kennen, einige aber auch nicht. Und damit wir wirklich alle auf dem gleichen Stand sind, können Sie uns bitte kurz erklären, was genau Sie und Ihr Team in Münster macht und wofür Schnitzler bzw. Weidkamp stehen?
Ja, gerne. Also wir sind einer der inhabergeführten Einzelhändler, die es in Deutschland gibt. Es gibt uns, wie Sie gesagt haben, seit 133 Jahren. Wir sind seitdem in Familienhand. Wir sitzen auf knapp 2000 Quadratmetern am Prinzipalmarkt in Münster. Wir haben da ein Sortiment, was Damen, Herren und Kinder umfasst. Durchaus im, sagen wir, Premium-Segment. Wir haben uns immer in unserer DNA, sowohl wir als Familie als auch als Stadt, nicht als Luxushändler gesehen, sondern immer in dem Upper-Premium-Segment. Wir haben auf der anderen Straßenseite noch den Herrenausstatter, so hieß es früher. Jetzt heißt es, haben wir das Wort weggelassen, den Laden Weidkamp. Also den gibt es auch schon seit über 50 Jahren, seit 1972. Da haben wir während der Pandemie 2021 das Konzept umgestellt, weg von einem Sportswear-Laden, ganz konsequent Richtung Konfektion. Also alles rund um den Mann, von Anzug bis zum passenden Schnaps. Dann haben wir da alles. Und wir haben ein Team von insgesamt 112 Mitarbeitenden. Wir machen online, wir machen alles noch im Haus. Wir haben Deko, VM, alles intern. Mhm. Das machen wir.
Das klingt beeindruckend zunächst mal. Können Sie mal ganz aktuell sagen, was macht Ihnen gerade so am meisten Spaß? Welche Marken, welche Styles, was geht da gerade so?
Also ich würde das nicht anhand einer Marke festmachen, das wechselt ja auch. Was mir am meisten Spaß macht, ist der Kontakt mit den Menschen. Wir entscheiden, arbeiten sehr danach, wie die Teams hinter den Marken sind. Und wenn wir über Verteilung von Budgets wie auch von Events unterm Jahr reden, dann gucken wir schon sehr genau, wer sind die Marken, die sich auch engagieren, von denen man auch unter der Saison hört, die nicht nur nach Zahlen arbeiten, sondern eben auch nach Emotionen, so wie wir das auch tun. Also eines unserer Hauptassets ist, dass im Zweifel Emotion vor Wirtschaftlichkeit steht. Und das hat uns ganz ordentlich zumindest durch die letzten 133 Jahre gebracht.
Jetzt sitzen Sie mitten in Münster, also wirklich mitten. Also Prinzipalmarkt ist ja so die gute Stube der Stadt eigentlich. Ja.
Und das Wort mögen wir übrigens gar nicht. Das kann ich wunderbar in dieser Gelegenheit mal darstellen. Genau, der Prinzipalmarkt heißt die gute Stube Münsters. Die gute Stube ist in Westfalen der Ort auf einem Bauernhof, wo man die Leute eigentlich nicht hinlässt. Also der Raum, wo die Familie wohnt. So, wir verstehen uns als das Gegenteil dessen. Wir machen die Türen auf, wir haben immer das Problem der Hemmschwelle am Prinzipalmarkt. Relativ schmale Häuser, wer die Straße kennt, tiefe Eingänge, wo man erstmal durch muss. Also eine Hemmschwelle, vor allem bei nachwachsender Generation. Deswegen versuchen wir bei jeder Gelegenheit, die gute Stube zu vermeiden, weil wir eigentlich das Gegenteil sein wollen.
Gut, aber trotzdem ist es ja die Mitte sozusagen, der Kern. Sind das eigentlich Ihre eigenen Häuser, in denen Sie da agieren?
Zum Teil. Auf dem Prinzipalmarkt, also Schnitzler ist in eigenen Häusern, Weidkamp ist in Miete.
Mhm. Nun hat ja gerade, um mal so zum Thema Wettbewerb zu kommen, Abelard Küpper hat sein Haus dort nach einem relativ aufwendigen Umbau neu wiedereröffnet. Ja. Freut Sie das oder denken Sie, ist ja schon auch ein Mitbewerber, zu dem meine Kundinnen vielleicht auch mal gehen
können? Ja, es ist ein Mitbewerber, natürlich. Auch wenn es in dem modischen Segment, ich glaube jetzt auch nach dem Umbau, sagen wir, sich eher woanders orientiert, als wir uns mit unserer DOB orientieren. Wir haben, deswegen ist das ganz gut zu beurteilen, als der Umbau losging und die Schließung losging, habe ich gedacht, das tut uns gut. Es tat uns aber nicht besonders gut. Also man merkt seit der Eröffnung, dass durchaus wieder mehr Frequenz auf dem Prinzipalmarkt ist und die Kundinnen, natürlich, wir sind genau auf der anderen Straßenseite, die Kundinnen schon in das eine wie in das andere Geschäft gehen, um sich zu orientieren, um sich zu informieren. Und wir glauben fest daran, dass wir mit unserer menschlichen Kompetenz, wir haben ja im Gegensatz nicht nur zu Appelrad, sondern zu fast allen mittlerweile eine sehr, sehr hohe Beratungskompetenz. Wir setzen immer noch sehr auf den menschlichen Faktor, weil das eines der Assets meiner Meinung nach für stationären Handel ist. Wir haben schon das Selbstvertrauen, dass die Frauen dann eben, wenn sie beide Konzepte im Vergleich sehen, sich dann für uns entscheiden.
Ich habe ja vorhin den TW-Forumpreis erwähnt, den Sie in diesem Jahr gewinnen. Ja. Was glauben Sie, beziehungsweise was hat Ihnen die Jury gesagt, die ja nicht die TW ist, sondern die aus Branchenmanagern und Unternehmern besteht? Was glauben Sie, warum Sie den Preis bekommen?
Das kann man in einem Satz, glaube ich, gar nicht beantworten. Also die Begründung der Jury ist sehr, sehr vielfältig. Es wird einmal geehrt quasi, dass wir das schon so lange tun, über Generationen hinweg, mit einer Anzahl von Mitarbeitenden, die ich überhaupt nicht mehr zählen kann, über die letzten 133 Jahre. Wir sind ausgesucht worden, weil wir uns auf ganz vielen Ebenen engagieren für stationären Handel. Ich bin ehrenamtlich tätig für das Thema Vitalität und Transformation der Innenstadt. Wir mischen uns politisch ein, nicht unbedingt parteipolitisch, aber wir mischen uns politisch ein. Wir stehen ein für Veränderungen, die eine Innenstadt, glaube ich, auch durchleben muss. Wir setzen auf das Thema Beratungskompetenz, also das Menschliche, was in ganz, ganz vielen Formaten in unserer Handelslandschaft immer zurückgefahren wird. Da setzen wir drauf. Und wir positionieren uns ganz klar gegen jede Form von Diskriminierung, von Antisemitismus, von Ausgrenzung auf jeder Art und Weise. Also wir stehen sehr ein für Werte. Wir haben diese Werte eigentlich schon immer gelebt, aber wahrscheinlich nie so richtig erzählt. Aber auch Teil der Worte, die ich an dem Abend in Frankfurt dann irgendwie gesagt habe, sind, dass die Zeit des »Es ist alles egal« vorbei ist, sondern wir müssen einstehen für diese Werte. Die Zeit ist so, dass der Händler nicht mehr neutral sein kann, sondern sich positionieren muss, auch auf die Gefahr hin, dass mal eine Kundin oder ein Kunde sagt, da gehe ich nicht mehr hin. Auch das erlebe ich. Und wenn man sich politisch klar vor allem gegen eine Partei positioniert, dann gibt es natürlich auch Gegenwind, der dann auch irgendwie mal bei der Polizei landet. So, auch da muss man irgendwie dann standhaft bleiben. Und das freut mich ganz besonders an der Begründung dieser Jury, dass es eben nicht in unserem Fall derjenige ist, der die meisten Pullover verkauft hat oder der wahnsinnig expandiert oder der irgendwie sonst was, sondern dass diese Vielfalt, die stationärer Handel eben meiner Meinung nach ausmachen muss, gesehen und in dem Fall dann sogar ausgezeichnet wird.
Auf die einzelnen Aspekte können wir dann gleich nochmal ein bisschen eingehen. Können Sie uns nochmal verraten, wie eigentlich Ihr eigener Weg aussah? Also ja. Sie sind ja nicht da im Geschäft geboren und dafür immer geblieben. Wie sind Sie da so reingeschlendert?
Also ich fand unseren Laden immer schlimm. Ich habe mich da im Kindesalter nie wohlgefühlt, weil man immer alle kannte und alle kannten einen vor allem und musste überall Guten Tag sagen. Und also das hat überhaupt gar keine Faszination für mich irgendwie entfacht. Und als ich dann 16 war, hat mich meine Mutter gebeten, weil wir so einen hohen Krankenstand hatten, ob ich nicht mal einen Samstag aushelfen kann im Laden. Ich glaube bis heute, es war eine Ausrede, einfach weil sie mir vertraut haben, mich ins kalte Wasser zu schmeißen, weil sie irgendwie daran geglaubt haben, dass ich schwimmen kann in diesem Wasser. Meine Mutter besteht bis heute darauf, dass es keine Ausrede war, sondern dass es die Wahrheit war. Und mit diesem ersten Tag, ich weiß noch, es war ein Samstag, mit diesem ersten Samstag im Handel war ich gefangen davon. Also diesen Kontakt mit Menschen, dieses stetige, da kommt jemand durch die Tür, du weißt nicht, welche Geschichte der mit sich bringt. Was mich von Anfang an fasziniert hat, ist, bei wie vielen Emotionen wir als Händler und Händlerinnen dabei sein dürfen. Also das geht ja teilweise, wenn jemand kommt und sagt, ich brauche was für mein erstes Date oder für den Heiratsantrag oder für die Hochzeit oder für eine große Bühne oder was auch immer. Wir dürfen bei so vielen Emotionen dabei sein. Das hat mich vom ersten Tag an fasziniert. Und dann habe ich während meiner Schulzeit, also bis zum Abitur, deswegen ist mein Abitur auch verhältnismäßig schlecht gelaufen. Ich habe neben der Schule immer 2 bis 3 Tage die Woche nachmittags im Laden, also ganz normal als Aushilfe im Verkauf mitgearbeitet. Habe das dann, während ich meinen Zivildienst gemacht habe, weitergemacht. Und dann stellte sich, davor ja schon mit Ende der Schule, stellte sich die Frage, wie mein Ausbildungsweg laufen soll. Und mein Vater war damals in Nagold und hat gesagt, nach Nagold musst du nicht. Das wird Nagold jetzt nicht so gerne hören, aber die haben gesagt, also mein Vater hat gesagt, nach Nagold musst du nicht. Das ist für das, was wir tun, zu theoretisch. Also eine LUG ausrechnen brauchst du nicht, das macht ein Computer. Und eine Abverkaufsquote, du musst natürlich wissen, was diese ganzen Begriffe heißen, aber entscheidend für das, was wir tun, ist, dass du weißt, wie ein Laden funktioniert, wie Menschen funktionieren. Und dann habe ich mich bei 3 Kollegen beworben für einen Ausbildungsplatz und habe bei einem dann relativ schnell, von dem einen habe ich heute noch nichts gehört, das verrate ich aber nicht, wer das ist.
Das hätte mich jetzt aber wirklich interessiert.
Nein, das verrate ich nicht.
Okay. Der dritte, wer dabei war das?
Da, wo ich dann gelandet bin.
Ja, Sie haben gesagt, Sie haben sich bei dreien beworben.
Und ja,
von einem haben Sie nie was gehört, bei einem sind Sie genommen worden.
Und der dritte war zu langsam. Da hatte ich bei dem, also das hat Wochen gedauert, bis ich da irgendwie eine Reaktion gehabt habe. Habe ich auch daraus gelernt, dass wir bei unseren Auszubildenden, die sich bewerben, möglichst schnell reagieren und entweder mit einem Ja oder mit einem Nein reagieren, gerne mit offenem Visier. Aber ich bin damals dann irgendwann mit dem Zug nach Mannheim gefahren, hatte mein Vorstellungsgespräch bei Engelhorn und habe da dann im Jahr 2002 meine Ausbildung angefangen. War da dann in der Ausbildung zum Handelsassistent, hieß es dann, was heute der Handelsfachwirt ist. Habe da gearbeitet, war da bis 2007, also erst in der normalen Ausbildung, bin dann in eine Substituten, also in so eine Führungsrolle gerutscht in der Abteilung Anzug Sakko. Und habe immer noch an diese Zeit einfach wundervolle Erinnerungen, weil ganz viele Menschen, die ich da kennenlernen durfte, mit denen ich zusammenarbeiten durfte, jetzt ja teilweise noch in Mannheim sind, teilweise nicht mehr in Mannheim sind. Aber dadurch also wirklich ein sehr, sehr tolles Netzwerk irgendwie da schon mitbekommen habe. War da dann bis 2007, habe dann noch zwei Praktika gemacht. Ich war ein halbes Jahr bei Gorsuch in den USA, in Vail, was ein Haus ist, was sehr europäisch geprägt ist in diesen Skiorten in Amerika, in Colorado, die sehr mit europäischen Marken arbeiten und deswegen auch immer deutsche Aushilfskräfte quasi haben wollten für den Winter und habe da einen meiner besten Winter überhaupt verbracht, weil ich Vollzeit gearbeitet habe und nebenbei, ich glaube, 47 oder 48 Skitage in der Saison hatte. Das war wirklich prägend, das war eine tolle Erfahrung. War dann noch bei Lodenfrei, um so ein bisschen in das Thema Personal reinzugucken. War bei Bäumler noch 3 Monate, um das Thema Kollektionsentwicklung zu sehen, weil ich immer auch die andere Seite der Medaille quasi kennen wollte. Und dann hat quasi irgendwann mein Vater gesagt, so jetzt, obwohl er noch relativ jung war, aber er hat einen sehr, sehr schwierigen Generationswechsel damals gehabt, hat er gesagt, so komm, jetzt machen wir es zusammen. Und dann bin ich nach Münster zurückgegangen.
Und da waren Sie auch bereit und hatten da auch Lust drauf?
Ich habe ehrlich gesagt gar nicht groß drüber nachgedacht. Also in der Rückschau, ich könnte gar nicht sagen, ob ich bereit war, weil man das, glaube ich, auch erst mit den Jahren erfährt, ob man bereit ist dafür. Es hat natürlich ganz viel mit kaltem Wasser zu tun, wenn man in Anführungsstrichen seine Stadt zurückkommt, wenn man dann einer von denen wird, der dann für viele Kundinnen und Kunden natürlich auch der Ansprechpartner ist. Ich weiß noch, dass ich damals Briefe bekommen habe, handgeschriebene Briefe von Stammkundinnen, wo drin steht, bitte, bitte, bitte ändern Sie nichts. Und da war eine ganz große Sorge, jetzt kommt der Junge und der Junge ändert jetzt alles und so weiter und so fort. Das ist natürlich auch ein Teil meiner Aufgabe damals gewesen. Aber ob ich damals dafür bereit war, im Nachhinein würde ich jetzt sagen, ja. In dem Moment, wenn ich drüber nachdenke, habe ich es wahrscheinlich gar nicht gewusst. Und ich habe auch eine ganze Weile versucht, gar nicht über diese Verantwortung nachzudenken. Also auch irgendwie mit, ich war damals 28, Verantwortung für knapp 120 Leute zu übernehmen, da habe ich versucht, möglichst wenig drüber nachzudenken, weil das ja auch was ist, woran man dann auch scheitern kann.
Wie alt waren Ihre Eltern damals? Ungefähr. Haben die früh losgelassen?
Die haben früh losgelassen. Mein Vater ist Jahrgang 46, der war 64, 65. Mhm. Und das ist ein Teil, der in unserer Branche meiner Meinung nach viel zu wenig erlebt oder erzählt wird, wie ein Generationswechsel auch laufen kann. Also wir erleben ja ganz, ganz oft, dass Generationswechsel scheitern, obwohl das Modell in der Theorie ja so einfach ist. Also ich habe immer gesagt, der Alte muss einen Schritt zurückgehen und der Junge muss 2 Schritte nach vorne gehen. Und das funktioniert bei vielen nicht. Bei uns hat das wirklich so gut geklappt, dass alleine das schon einen Preis verdient gehabt hätte. Mein Vater hat meine Mutter auch vom ersten Tag an gesagt, du kommst zu jedem Termin mit, egal ob Steuerberater oder Lieferant. Hat im Laden ganz früh angefangen zu sagen, da müssen Sie meinen Sohn fragen. Wir haben nach 2 Jahren dann das Thema Einkaufsverantwortung getauscht quasi. Also die Einkaufsverantwortung lag immer bei meinen Eltern. Die haben sie dann nach 2 Jahren schon an mich übertragen. Weiß ich auch noch wie heute mit dem Satz, so mach nicht so viele Fehler, weil ab jetzt tut's weh. Das versuche ich seitdem zu beherzigen. Ja, und dann auch verhältnismäßig früh Anteile getauscht, also das rein rechtliche an der Firma auch gemacht. Sehr stringent, sehr gelebt einfach. Also wir haben natürlich auch Diskussionen und auch zwischen den Generationen immer noch Diskussionen jetzt nach irgendwie 15 Jahren, die ich das jetzt mache. Trotzdem immer sehr von Respekt der Arbeit des jeweils anderen geprägt.
Und gab oder gibt es Geschwister, mit denen Sie sich einigen?
Nee, ich habe eine ältere Schwester, ich habe einen jüngeren Bruder, die beide keine großen Ambitionen hatten, den Laden zu übernehmen. Aber auch da haben meine Eltern damals gesagt, wenn der eine übernehmen will, dann übernimmt auch nur der eine. Ansonsten sorgt das nur für Streit in der Familie. Und wir haben das sehr früh dann auch rechtlich alles festgeschrieben, dass der eine quasi Anspruch auf das hat, die anderen Anspruch auf das haben, ohne das jetzt in die Tiefe zu führen. Aber es war für meine Eltern von Anfang an klar, dass nur einer den Hut, in unserer Größe nur einer den Hut aufhaben kann, der dann die Geschicke lenkt.
Jetzt habe ich eingangs sozusagen schon gesagt, dass Sie, ich glaube, selbst auch schon so gesagt haben, dass der Beruf, den Sie ausüben, der schönste Job der Welt
absolut
ist. Erzählen Sie uns doch mal, warum.
Ich fange an mit dem, was ich an meinem ersten Ausbildungstag gehört habe, weil das gilt immer noch. Ich habe, wie gesagt, meine Ausbildung in Mannheim gemacht und Richard Engelhorn hat an dem ersten Ausbildungstag zu mir gesagt, Herr Weidkamp, Sie haben sich für das Richtige entschieden, Sie lernen den schönsten Beruf der Welt, weil er drei vereint. All das Wirtschaftliche, was Sie lernen, Psychologie und Improvisationstheater. Und das gilt bis heute. Und wir erzählen das jedem Auszubildenden, der bei Schnitzler in die berufliche Laufbahn startet, immer noch genau so, weil das genau das ausmacht. Und alle drei dieser Bereiche faszinieren mich. Und ja, nicht nur das, sondern das, was ich auch schon gesagt habe, bei so vielen Emotionen der Menschen dabei sein zu dürfen, Sicherheit geben zu dürfen, begleiten zu dürfen. Das ist ein Privileg, was unsere Branche meines Erachtens viel zu wenig erzählt. Und mit wie viel spannenden Menschen wir Kontakt haben dürfen in einer ja durchaus kleinen Branche. Also selbst wenn jemand mal von einer Firma, von einer Marke weggeht, taucht er woanders wieder auf. Wir treffen uns ja irgendwie alle und immer wieder. Und ich höre ganz oft den Satz, die Branche verliert keinen. Das stimmt ja bei uns fast immer. Und das strahlt schon eine Faszination auf mich aus, dass ich den Job auch nicht mehr wechseln möchte. Obwohl ich damals mit 16, als der Weg dann irgendwie klar werde, hatte ich eigentlich schon im Kopf, Stadtplaner zu werden. Weil mich das Thema, wie funktioniert eine Stadt und wie sind Wegebeziehungen, wie ist die Stadt der Zukunft, in der Schulzeit völlig fasziniert hat. Und das baue ich jetzt über mein Ehrenamt quasi auch in diesen Alltag so mit ein.
Das ist eine gute Überleitung.
Ja, habe ich gut gemacht.
Ja, super. Denn das ist tatsächlich auch ein Punkt, den ich mir danach nochmal aufgeschrieben habe. Denn Sie sind ja tatsächlich auch bekannt dafür, sich da am Standort Münster sehr stark einzusetzen. Sie sind ja auch als Immobilieneigentümer natürlich auf die Entwicklung des Standorts Münster auch irgendwie, sind ihr auf Gedeih und Verderb ausgesetzt.
Ja. Was? Und natürlich auch hohes Interesse. Also wir Münsteraner und Münsteranerinnen, wir haben ja überhaupt eine große Identität mit unserer Stadt. Aber natürlich, ich habe als Händler ein Interesse an der Stadt, ich habe als Immobilieneigentümer ein Interesse an der Stadt und, das muss ich auch sagen, ich habe als Vater ein Interesse an dieser Stadt. Ich habe zwei Kinder, die jetzt 14 und 12 sind. Für die ist natürlich auch total wichtig, wie funktioniert denn so eine Stadt? Und wenn ich mir die Frage stelle, wie kommen die Leute denn in 10 Jahren in die Innenstadt? Das sind ja dann im Grunde das Alter meiner Kinder. Und wie wollen die eine Innenstadt haben? Dann habe ich immer auch die Vaterbrille auf bei diesem Thema oder bei diesem Engagement für die Stadt.
Wie sieht Ihr Engagement dort ganz konkret aus? In welchen Gremien sind Sie dort vertreten?
Es gibt in Münster die Initiative Starke Innenstadt, jetzt schon seit über 15 Jahren, wo sich Immobilieneigentümer, Gastronomen und Händler zusammenschließen. Also alle, die in der sogenannten, ich sag mal, im Altstadtring Münsters irgendwie engagiert sind, sind da vereinigt und wir verstehen uns als Partner, manchmal auch als Konterpart zu der Stadtverwaltung und zur Politik. Also es gibt also starke politische Kräfte, sag ich mal. Es gibt also einen starken Stadtrat, auch schon traditionell. Es gibt eine Verwaltung, die sehr, sehr früh mit Münster Marketing angefangen hat, sich um das Thema Stadtmarketing zu kümmern. Und es gibt uns sozusagen als Private. Und wir versuchen möglichst viel in diesen Transformationsthemen zusammenzumachen oder immer im Zweiklang. Also entweder Verwaltung und wir oder wir mit Politik zu machen, so dass wir durch sehr, sehr vertrauensvolle Arbeit der letzten Jahre dahin gekommen sind, dass wir Private mitsprechen dürfen, wenn es um Baustellen geht oder um Zeitpunkte von Baustellen an sensiblen Orten geht, um Umgestaltungen von Plätzen geht, dass wir selber Ideen einbringen können, dass wir vor allem das Thema Kommunikation in der Altstadt übernehmen dürfen. Und teilweise wie im letzten Jahr haben wir auf dem Domplatz den Platz für den Moment, so haben wir ihn genannt, also eine städtische Fläche als Private bespielen dürfen mit Gastronomie, mit Musik, mit Begegnung.
Okay, da kommen ja dann einige Ideen natürlich zusammen so im Laufe der Zeit. Welche haben da besonders gut funktioniert oder an welchen halten Sie fest?
Also mein Paradebeispiel ist, was wir auch auf dem Domplatz gemacht haben, die sogenannte Domplatz-Oase. Da sind Anwohnerparkplätze in dem Fall weggenommen, sag ich mal, worden. Und der Platz ist umgewandelt worden in einen konsumunabhängigen Ort. Es gibt 80 Stühle, die ähnlich wie in den Tuilerien in Paris, 80 Stühle, die frei bewegt werden können auf einer Fläche, die morgens rausgestellt werden, die abends wieder reingestellt werden, die Menschen aber einfach ohne etwas konsumieren zu müssen, einfach sein dürfen. Und das hat sich vom ersten Moment an jetzt über die letzten Jahre als wunderbare Entwicklung herausgestellt, dass die Leute einen Stadtraum wieder für sich erobern. Wir haben da ganz bewusst kein Programm gemacht, sondern wollten einfach erstmal gucken, was die Menschen mit diesem neu gewonnenen Platz machen. Und das ist wunderbar zu sehen, wie da gepicknickt wird, wie Pause gemacht wird, wie aber auch gelernt wird. Wir haben ja die Uni mitten in der Stadt. Da sitzen teilweise Gruppen zusammen, die auf diesen Stühlen sich die zusammenholen und lernen, die dann abends die Stühle irgendwie auf den Domplatz quasi an den Dom ranholen, um abends noch in der Sonne ihren Bier zu trinken. Und man kann zugucken, wie die Menschen sich Stadtraum eben neu erobern. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir diese Orte in unseren Städten brauchen und dass wir Händler auch dafür eintreten müssen, dass es diese Orte gibt.
Was sagt die Autolobby dazu? Und was sagt die Zahnärztin aus Warendorf, die gerne mit ihrem Porsche, mit ihrem Auto, wie auch immer, direkt bei Schnitzler vorfahren möchte?
Also ich sag mal so, ich habe nicht nur Rückenwind dafür. Ich habe teilweise Kundinnen im Laden, die vor mir stehen und sagen, sie sind schuld. Es gibt auch Kundinnen, die sagen, ich komme nicht mehr. Das ist das, was ich am Anfang meinte. Das muss man dann auch aushalten, wenn man davon überzeugt ist, dass das für die Stadt an sich richtig ist. Es gibt aber auch die Verantwortung von uns, die wir irgendwie wahrnehmen müssen. Also wir müssen uns darum kümmern, dass die Zahnärztin aus Warendorf immer noch nach Münster kommt und dass im Zweifel die Tüten, die sie bei uns hat, dass wir in die Verantwortung kommen müssen, diese Tüten dann nach Warendorf zu bringen. Wir waren einer der Ersten, der in Münster angefangen hat, zum Beispiel im Stadtgebiet Münsters, alles nur noch mit Fahrradlieferdiensten quasi zu liefern. Also wenn bei uns was bestellt wird innerhalb Münsters oder wenn eine Kundin die Tüten nicht nach Hause tragen möchte, zum Auto tragen möchte, liefern wir innerhalb Münsters alles mit dem Fahrrad, also CO2-neutral und so weiter aus. Also auch da müssen wir Händler, glaube ich, auch einfach uns einer neuen Verantwortung bewusst sein. Die Frage, die aber über allem steht, finde ich immer, ist, wie muss die Stadt in 10, in 15 Jahren aussehen? Was haben in meinen Worten zu dem TV-Preis steht, wir müssen nicht so oft über die Zukunft sprechen, wir müssen mit der Zukunft sprechen. Und wenn ich mit meinen Kindern spreche, das ist die Zukunft. Egal, ob sie irgendwann mal diesen Laden übernehmen oder ob sie einfach als Gast in einer Innenstadt sind. Die sind weit weg von, ich fahre mit dem Auto bis vor die Tür.
Was sagen die ihnen denn? Also was erwarten die denn vom Einkaufen, vom Erlebnis in einer Innenstadt?
Vom Einkaufen sind wir noch nicht so weit. Das könnte ich jetzt nicht sagen, dass das Einkaufsthema wahnsinnig wichtig ist. Aber das ist ja auch ein Zeichen. Das Begegnungsthema ist wichtig. Wir brauchen Innenstädte nicht mehr als Orte des Konsums. Das klingt für jemanden, der mit Konsum sein Geld verdient, vielleicht ein bisschen strange. Aber wir brauchen Innenstädte als Orte der Begegnung. Und die Menschen müssen sich treffen wollen in einer Innenstadt. Und in Münster ist das große Plus, dass wir einen Zusammenklang, einen Dreiklang haben aus Konsum, aus Kultur und aus auch einfach sein dürfen. Du musst eine Stadt erleben dürfen. Und in diesem Wort erleben steckt das Wort Leben. Und wir brauchen dieses Bewusstsein dafür, dass eine Stadt sich einfach ändert. Und das geht von Konsumstimmung, das geht über Angebote bis hin zu, wie kommen die Leute denn eigentlich in die Stadt? Wo ist denn festgeschrieben, dass die Leute mit dem Auto in die Stadt kommen müssen? Natürlich tun das viele, das werden sie auch die nächsten 30 Jahre noch. Und natürlich ist es auch komfortabel, alles in Ordnung. Aber ich muss doch dem Münsteraner, der in der Stadt wohnt oder in der Nähe der Innenstadt wohnt, das gleiche Gefühl, es ist auch okay, wenn du zu Fuß kommst. Und es ist auch okay, wenn du dich gerade in Münster aufs Fahrrad setzt und kommst. Und du darfst dein Fahrrad auch da abstellen, wo sonst ein Auto steht.
Sie mischen sich damit ja auch ein Stück weit in die Politik ein, auch mit ihren sonstigen Aktivitäten dort in den verschiedenen Gremien und fordern das ja auch von anderen, also von anderen Unternehmern, Haltung gegen bestimmte oder in bestimmten Sachen zu zeigen. Sie müssten das ja gar nicht. Also sie könnten ja auch sich auf ihr Unternehmen konzentrieren. Warum glauben Sie trotzdem, dass das wichtig ist? Warum tun Sie das?
Weil das die pure Konzentration auf mein Unternehmen ist.
Wie können Sie das
ausführen? Naja, sagen wir so, wenn ich mich in die Menschen hineinversetze, die entscheiden, wo gehe ich hin und gebe mein Geld aus, dann bin ich davon überzeugt, dass man dem Laden, in unserem Fall dem Geschäft Schnitzler, ein Gesicht geben muss, wo es die Leute wissen, dafür steht dieser Laden. Und dann gehe ich da entweder hin oder ich gehe da nicht hin. Ist auch okay. Wenn ich das, was wofür wir stehen und wofür ich ganz persönlich stehe, wenn ich das doof finde, dann ist es auch okay. Dann gehe auf die andere Straßenseite oder in die andere Stadt oder was auch immer. Ich bin mir aber sicher, dass wenn der Handel oder wenn wir als Händler eine Zukunft haben sollen, und die wollen wir ja auch alle haben, dann muss ein Laden ein ganz klares Gesicht haben. Und damit meine ich nicht das Gesicht des Inhabers oder der Inhaberin, sondern dann meine ich, dieser Laden muss für etwas stehen. Es muss klar sein, was haben die für Marken? Ja. Wo sind die? Ja. Aber was am allerklarsten sein muss, wofür stehen die? Was haben die für eine Haltung zu Lieferanten, zu Mitarbeitenden, wie zu gesellschaftlichen Themen? Und ich müsste das nicht. Ich würde mir auch durchaus Gegenwind ersparen. Und ich kann Ihnen sagen, also das Gefühl, morgens ins Büro zu kommen und da liegt eine Morddrohung auf deinem Schreibtisch, habe ich nach den Positionierungen gegen die AfD regelmäßig bekommen.
Regelmäßig?
Nach jeder Positionierung kommen die gleichen Postkarten. Das sind immer Postkarten. Und ich erstatte immer Anzeige bei der Polizei. Das habe ich von unserem Oberbürgermeister gelernt. Muss zur Polizei. Die Polizei muss die Stimmung wissen. Ich habe das irgendwann mal nach den ersten kundgetan und hatte lustigerweise über Social Media einen Kontakt mit Jan Böhmermann, der mir irgendwie gesagt hat, bleib standhaft, weil die Alternative gibt es nicht. Und für uns gibt es die auch nicht. So, also ich könnte mir das sparen. Den Gegenwind, es ist nicht immer positiv, wenn man im Wind steht. Ich bin dennoch überzeugt, erstens, wenn ich in den Spiegel gucke, dass das richtig ist, für mich ganz persönlich richtig ist. Und ich bin genauso überzeugt, dass das für das Unternehmen richtig ist, einem Unternehmen eine Haltung zu geben und diese Haltung auch nach außen zu vertreten. Belanglose Händler, will ich nicht sagen, haben wir schon. Aber ich glaube, wenn man an den Händler oder die Händlerin der Zukunft denkt, dann muss für die Menschen draußen klar sein, was ist das, wofür stehen die? Weil wenn man auf sich selber guckt, dann entscheidet man ja doch sehr genau, wo gebe ich mein Geld aus? In welches Restaurant gehe ich? In welches Hotel gehe ich? Wo fahre ich in Urlaub hin? Wo treffe ich mich mit Freunden? Das sind ja doch zunehmend Orte, wo man sich wohlfühlt. Und das ist ja eine gesellschaftlich sehr gesunde Entwicklung. Und dieses Gefühl wollen wir eben auch nach außen vermitteln. Und für mich gehört, ich fühle mich da wohl, nicht nur dazu, dass es irgendwie einen guten Kaffee gibt und ein nettes Gespräch, sondern eben auch, dass für unsere Kundinnen und Kunden ganz klar ist, dafür steht der Laden, dafür steht der Weidkamp.
Lassen Sie uns noch mal kurz in der Politik bleiben. Wir haben ja seit ein paar Wochen eine neue Regierung. Wir haben gerade auf unserer Website eine Frage gestellt. Glauben Sie, dass diese neue Regierung sozusagen einen positiven Schub Richtung Konsum, Konjunktur geben kann? Das Ergebnis ist im Moment noch 2/3 Nein, 1/3 Ja. Wie ist denn Ihre Meinung?
Ich will das im Moment noch gar nicht beurteilen. Also die haben jetzt gerade angefangen und ich glaube, es besteht überall ein sehr großer Wunsch danach, dass sie machen. Und wenn wir dadurch eine neue Konsumstimmung, einen Wirtschaftsaufschwung, was auch immer hinkriegen, dann ist das wunderbar, dann freuen wir uns alle. Ich würde mir wünschen, dass da alles viel mehr in Gemeinschaft passiert. Also wenn man sich anguckt, wie gewählt wird und wo gewählt wird, also an welche Ränder gewählt wird, dann hätte ich mir fast gewünscht, ich weiß, dass Dreierkonstellationen nicht besonders beliebt sind und nach der Erfahrung auch nicht beliebt waren, aber ich glaube, es braucht in der Mitte einfach einen ganz großen gesellschaftlichen Konsens, wo dieses Land sich hinentwickeln soll. Jetzt über die neue Regierung schon zu sprechen, finde ich, glaube ich, nicht richtig. Die sollen ins Machen kommen und dann werden wir sehen, was die für Ergebnisse haben. Für mich ist zu wenig die letzten Wochen, wenn nur von einer Wirtschaftswende gesprochen wird. Ich stehe dann immer da und denke, ja, dann sag doch, wie sie aussehen soll.
Gibt es denn eine konkrete Forderung, die Sie als Einzelhändler hätten, als Unternehmer?
Ich habe vor Jahren schon von Carlo Rivetti gelernt, wenn wir Italiener uns immer auf die Politik verlassen hätten, dann gäbe es uns nicht mehr. Die Politik muss sicher in Deutschland die Rahmenbedingungen setzen. Die Politik ist sicher aufgerufen, was gegen das Thema Bürokratie zu machen. Die Politik ist genauso aufgerufen, meiner Meinung nach, bei ihrer Haltung zu bleiben. Und natürlich freuen wir uns über jede Unterstützung, die Innenstädte bekommen. Die haben wir in den letzten Jahren sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene bekommen. Die brauchen wir auch, weil genug Städte, im Grunde jede Stadt, die wir in Deutschland haben, irgendwie vor einer Transformation steht oder mitten in einer Transformation ist. Ansonsten habe ich ehrlich gesagt keine Forderungen. Wir gucken auf uns und wir gucken, dass das, was wir vor Ort irgendwie tun können, und das soll jetzt überhaupt nicht politikverdrossen klingen. Ich klinge schon fast so, als ob mich das irgendwie nicht interessiert. Im Gegenteil, ich weiß nicht, wie viele politische Podcasts am Tag, weil ich sehr in diesem Thema drin bin. Aber deswegen würde ich jetzt mal abwarten, wie diese Koalition sich entwickelt, was die so vorhaben, wie die es dann vor allem aber auch umsetzen. Und ich glaube, darauf kommt es an. Man sieht ja, wie vorher der Gegenwind gegen den Wirtschaftsminister Habeck war. Und die Nachfolgerin, die neue Wirtschaftsministerin Reiche, stellt sich bei der Verabschiedung hin und sagt, er hätte quasi Unmenschliches geleistet und hat ihn ja sehr, sehr gelobt für das, was er getan hat. Und insofern würde ich auf das, was im Moment gesprochen wird, sehr genau hinhören und auch sehr genau kundtun, was wichtig ist, aber erstmal abwarten, wie gehandelt wird.
Okay. Nächstes Thema, wichtiges Thema, Personal. Sie haben ja eingangs selbst gesagt, dass bei Ihnen die menschliche Komponente eine sehr, sehr große Bedeutung spielt. Wie finden Sie Leute und wie halten Sie sie?
Wir finden Leute, ich sag mal, zu 60-70% durch eigene Ausbildung. Meine Mutter hat irgendwann mal gesagt, bei uns ist total wichtig, dass man den Schnitzerstempel auf der Stirn hat. Also, dass man versteht, wie wir arbeiten, wie wir sind. Wir kriegen das ja auch oft gespiegelt, dass wir sehr besonders sind in allem, wie wir so sind. Damit muss man halt auch klarkommen. Das kann auch nicht jeder. Also, es ist sehr persönlich, sehr familiär. Man muss auch damit klarkommen, dass man mal gefragt wird, wie das Wochenende war und wo man Samstagabend war. Nicht, dass man es dann erzählen muss, aber es ist schon anders als in irgendwelchen Konzernen. Wir leben dieses Thema Unternehmenskultur sehr. Wir versuchen regelmäßig eben Formate zu schaffen, wo Menschen sich begegnen können. Aber wir finden zum Großteil neue Leute über das Thema Ausbildung. Und wir merken schon über die letzten 2, 3, 4 Jahre, dass wir davon profitieren, dass andere es leider nicht schaffen, ihr Geschäft weiterzumachen und sich sowohl Verkäuferinnen als auch Verkäufer dann eben bei uns bewerben.
Und wie machen Sie das, was im Handel stattfindet, was ja teilweise auch ein schlechtes Image hat, das Samstagsarbeiten und die Bezahlung, die ja auch nicht gerade für besonders hoch angesehen wird. Ja. Wie schaffen Sie es trotzdem, das als positiv zu vermitteln?
Also ich sag mal so, Samstagsarbeit positiv zu vermitteln ist natürlich nicht per se mal ganz so einfach, genauso wie das Thema Bezahlung. Also der Samstag gehört halt im Einzelhandel dazu und ist der stärkste, wie auch meines Erachtens der spannendste Tag für jeden, der irgendwie im Laden steht, weil er die meisten menschlichen Begegnungen hat. Die meisten Chancen irgendwie, habe ich gesagt, bei Begegnungen mit Menschen, bei Emotionen mit Menschen dabei zu sein. Das ist halt part of it. Und deswegen musst du, glaube ich, ausbilden. Entweder du entscheidest dich für diesen Weg und das lernst, diese Spannung in diesem Beruf und was dieser Beruf so Tolles mit sich bringt, oder halt nicht. Aber wenn oder halt nicht, dann bist du nicht richtig im Handel. Und wir müssen vermitteln, was es eben auch für einen Spaß machen kann. Und natürlich auch auf persönliche Umstände Rücksicht zu nehmen. Natürlich arbeitet bei uns nicht, also keiner 4 Samstage im Monat. Und auch, wir haben jetzt gerade unsere Öffnungszeiten vor allem am Samstag von 19 Uhr abends auf 18 Uhr zurückgenommen, eben auch auf Rücksicht auf unsere Mitarbeitenden. Also gar nicht mal, in dem Fall sogar wirklich nicht Samstagabend aus wirtschaftlichen Gründen, sondern weil das Feedback aus unserem Team durchaus ist, es hat eine andere Lebensqualität, ob wir um 19 Uhr oder um 20 Uhr zu Hause sind. Weil für mich in Münster ist einfach, ich mache um 18 Uhr den Laden zu, setze mich aufs Fahrrad und bin um 17:45 zu Hause. Wenn ich aber außerhalb Münsters lebe, was ein Großteil unseres Teams tut, dann nehmen die wenn der Laden bis 19 Uhr auf ist, wenn es gut geht, um 19.30 Uhr den Bus oder den Zug, sind um 20.30 Uhr vielleicht irgendwann zu Hause, dann bleibt vom sozialen Abend oder vom sozialen Tag an so einem Samstag nicht mehr viel übrig. Also auch das ist, natürlich muss man Rücksicht nehmen bei dem Thema Öffnungszeiten, bei dem Thema persönliche Ansprache, zuhören, wenn unser Team Sorgen, Nöte, Wünsche hat. Das gehört schon alles dazu. Man kann das natürlich nicht ganz ausschalten, wenn dann haben wir auch regelmäßig, dass dann jemand nach Jahren sagt, so, ich will samstags nicht mehr, völlig legitim, dann geht es halt nur nicht mehr im Einzelhandel.
Jetzt haben wir eben schon mal natürlich darüber gesprochen, dass eben die Menschen so wichtig sind. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass zum Beispiel auch so eine Personalkostenquote bei Ihnen wahrscheinlich überdurchschnittlich hoch ist.
Ja.
Können Sie uns die verraten?
Nein.
Nein.
Okay. Aber sie ist überdurchschnittlich hoch.
Ja, okay.
Und es ist auch bei uns, wenn ich das eben erklären darf, sie ist überdurchschnittlich hoch, weil wir auch einen Teil unseres Marketingbudgets da reinsetzen. Also wir setzen schon, wir machen keine riesen Kampagnen nach außen. Wir machen jetzt eine Zusammenarbeit mit dem SC Preußen Münster, das ist neu. Aber wir machen das, was wir machen, sind Events im Laden. Wir wollen für Begegnungen sorgen, wir bringen Leute zusammen. Wir arbeiten sehr stark an diesem Community-Thema, was ja für einen, ich sag mal, inhabergeführten Einzelhändler, der das schon so lange macht, jetzt auch nicht ganz einfach ist, einfach weil die Kunden- und Kundinstruktur unheimlich divers ist. Also das fängt ja schon an bei der Altersstruktur. So, also wir arbeiten sehr an diesen Dingen, aber geben eben bewusst einen Teil auch des Marketingbudgets für Personalkosten aus, weil uns das eben wichtig ist, dass die Menschen bei uns Ansprache kriegen, Beratung kriegen, sozialen Kontakt haben. Und auch diese Beratung erfüllt ja einen ganz, ganz großen Punkt unseres Nachhaltigkeitsaspektes. Also wir haben nicht viele Fairtrade-Labels im Laden, aber wir können eben dafür sorgen, dass es mit guter Beratung zu weniger Fehlkäufen kommt. Ich glaube, es weiß jeder, wie viel Prozent der Textilien, die verkauft werden, nicht einmal angezogen werden. Plus die ganze Klamotte, die gar nicht verkauft wird. Also wie können wir bei dem Thema Nachhaltigkeit ansetzen, ist natürlich auch einer der Punkte, mit qualifizierter, mit guter und vor allem mit ehrlicher Beratung eben auch Fehlkäufe zu vermeiden. So, deswegen geben wir da auch Geld rein, weil uns das wichtig ist.
Interessant finde ich Ihre Initiative, dass Sie Ihre Auszubildenden ganz bewusst über den Tellerrand blicken lassen und in andere Unternehmen, in andere Branchen schicken. Können Sie davon noch mal kurz erzählen?
Ja, gerne. Also wir nennen das Horizont-Projekt, weil wir eben den Horizont der Menschen erweitern wollen, weil sich, auch das ist, war so ein Gedanke damals, wie sich unser Beruf verändert hat. Also wir wollen keine Pulloverfalter mehr ausbilden und keine Kaffeekocher, sondern wir wollen Menschen ausbilden. Und dann gibt es einfach Bereiche in unserem Beruf, wie auch in der menschlichen Entwicklung, die wir im Einzelhandel gar nicht so abbilden können, wie wir das eigentlich abbilden müssten. Das fängt beim Eventmanagement an. Also jeder Händler macht Events. Wir zeigen unseren Auszubildenden aber gar nicht, wie das geht. Genauso wie verliert ein Auszubildender eigentlich die Sorge davor, dass so eine Jacke 1200 Euro kostet. Da hat man ja eine andere Hemmschwelle, als wenn die Jacke 300 Euro kostet, wenn man auf seinen eigenen Gehaltsschein guckt oder in seine Datei guckt irgendwie am Monatsende. Wie erzählen wir oder wie machen wir es erlebbar, das Thema Willkommenskultur? So, das können wir im Laden, so wie wir es machen, aber es gibt einfach Partner von uns, Freunde von uns, die das besser können. Und dann haben wir eben angefangen, dieses Projekt. Damals in den ersten Gedanken war das noch viel größer. Ich hatte eigentlich die Idee, im ersten Ausbildungsjahr unsere Auszubildenden für 3 Wochen in den Zoo zu schicken, damit sie Verantwortung für ein Tier übernehmen und lernen, Verantwortung für jemand anderes zu übernehmen. Und ich hätte sie am liebsten auch für das Thema Handwerk in eine befreundete Konditorei gesteckt, weil ich auch gedacht habe, da lernt man was fürs Leben, wenn man irgendwie einen guten Zitronenkuchen backen kann. Keine Ahnung. Und dann habe ich das der IHK damals vorgeschlagen und die sind alle mit rotem Kopf wieder raus. Also das geht überhaupt nicht. Es muss sich schon am Rahmenplan orientieren und jetzt drehen sie mal nicht durch. So. Und dann haben wir das quasi, also dann nochmal, ich sag mal, justiert und machen das jetzt, dass wir im ersten Ausbildungsjahr unsere Auszubildenden zu einer kleinen Event-Location in Münster für 3 Wochen oder für 2 Wochen, je nachdem, wie es auch passt, geben, wo man eben lernt, wie funktioniert so ein Event? Wie verkaufe ich Tickets? Das brauchen wir vielleicht im Laden nicht. Aber wie muss so ein Raum aussehen, bevor Gäste kommen? Wo müssen Stühle stehen? Diesen Kitzel einmal zu erleben, kommen denn überhaupt Menschen? Interessiert das überhaupt jemanden, was wir hier machen? Und auch die Nachbereitung, wie begrüßt man, wie verabschiedet man Gäste an so einem Abend? Und im zweiten Ausbildungsjahr geht's für 3 Wochen an die Rezeption von einem Münsteraner Hotel, weil wir daran glauben, dass das Thema Willkommenskultur und das Thema auch Konfliktmanagement in einem Hotel am allerbesten ist. Also wie fühle ich mich angenommen, wie fühle ich mich willkommen, wie war Ihre Anreise? Das fragen wir jetzt nicht im Laden. Aber natürlich irgendwie das Gefühl dafür zu haben, die Leute kommen mit ihrer Geschichte zu uns und wir müssen uns auf den Menschen einstellen und nicht der Mensch auf uns. So, und dann machen wir auch immer noch ein Praktikum mit einem befreundeten Juwelier, der ein paar Häuser weiter ist. Macht auch Handel, macht aber ganz anders Handel. Und das Gefühl für Preise ist natürlich was anderes, wenn du mal eine Uhr für 30.000 Euro in der Hand gehabt hast. Dann kommt einem die Jacke für 1.000 Euro gar nicht mehr so teuer vor. So, und im dritten Ausbildungsjahr, dann kommt das Thema Einkauf dazu. Das machen wir allerdings dann intern, dass wir eben an mehreren Tagen unsere Auszubildenden mitnehmen und quasi ihnen auch die andere Seite des Handels zeigen. Aber die Idee dahinter ist quasi, den Horizont zu erweitern und unseren Auszubildenden andere Dinge zu zeigen. Und das hat natürlich auch den Effekt, dass zwischendurch mal jemand sagt, eigentlich gefällt mir Hotel viel besser. Und dann ist es auch okay, weil du wirst die Menschen ja auch nur glücklich machen, wenn sie sich in ihrem Job glücklich machen. Wir wollen aber auch den USP bieten, dass junge Menschen, die, ich sag mal, im Münsterland oder in Nordrhein-Westfalen oder im südlichen Niedersachsen sitzen, und sich für das Thema Einzelhandel entscheiden, eine Ausbildung zu machen, im Grunde an uns gar nicht vorbeikommen.
Sehr interessant, dass Sie diesen Austausch so bieten. Das klingt wirklich sehr, sehr spannend. Beim Thema Mitarbeiter, Personal geht es natürlich auch um Führung. Wie würden Sie eigentlich Ihren eigenen Führungsstil beschreiben?
Boah, das ist eine schwere Frage, weil ich mir darüber, also über einen Stil, gar nicht so Gedanken mache. Ich versuche sehr viel mit unserem Team zu sprechen. Ich versuche sehr viele Entscheidungen, die anstehen, auch zu besprechen, zu feedbacken. Ich habe von Anfang an immer die Meinung, dass, ich sag mal, welcher Pullover im Laden verkauft worden ist und vor allem welcher nicht verkauft worden ist, ich am allerbesten aus denen rauskriege, die jeden Tag mit diesen Pullovern arbeiten. Also ich versuche sehr viel, bevor ich eine Entscheidung treffe, sehr viel daraus zu ziehen. Es gibt aber natürlich Dinge, die bei uns klar und gesetzt sind und die dann auch nicht diskutiert werden. Also eben dieses Thema Werte, da brauche ich nichts drüber zu diskutieren, das gebe ich vor. Und ich versuche das zu leben, dass Entscheidungen schnell getroffen werden. Wir haben eine sehr flache Führungsstruktur, wir haben ein verhältnismäßig kleines Führungsteam. Und mir ist wichtig, dass wenn jemand mit einem Anliegen kommt, wenn Probleme gelöst werden müssen, dass sie dann auch schnell gelöst werden müssen. Ist ja auch ein wahnsinniger Vorteil Konzernen gegenüber, die einfach in einer viel größeren Struktur arbeiten, wo Entscheidungen wahnsinnig lange dauern. Bei uns werden Entscheidungen schnell getroffen in die eine wie die andere Richtung. Und ich versuche vorzuleben, dass auch das Thema Fehlerkultur wichtig ist. Also wenn mal jemand was Falsches entscheidet, einen Fehler macht, im Einkauf wie im Verkauf, dann ist das völlig okay. Wir Menschen machen alle Fehler und daraus muss man lernen und dann hoffentlich den Fehler nicht ein zweites Mal machen.
Jetzt.
Aber eben auch das, wenn ich das sagen darf. Ja, auch ich mache ja jeden Tag, ich weiß nicht wie viele Fehler. Und auch wenn man das nur vorlebt, dass man selber nicht unfehlbar ist, ist, glaube ich, auch wichtig, dass man eben, also vielleicht auch gerade in unserer Branche richtig, dass wir Menschen auch alle in Führungspositionen alle Fehler machen und dazu eben auch stehen und sagen, ja, sorry, war doof, machen wir nächstes Mal anders, ist auch okay.
Okay. Danke für die Selbstreflexion. Jetzt stehen Sie natürlich vor allen Dingen für den stationären Modehandel, ist ja irgendwie, irgendwie auch klar. Sie machen aber auch online.
Können Sie auch online, ganz
kurz was dazu sagen?
Wie sich online seit im Grunde jetzt seit 6-7 Jahren. Kleiner als andere, weil wir immer gesagt haben, wir lassen das möglichst organisch wachsen. Und wir haben uns nie verglichen mit den Wachstumsraten, die andere haben. Aber wir wollen natürlich einen Großteil unseres Sortimentes da abbilden. Natürlich auch, um darüber zu verkaufen, aber auch, um Schaufenster nach außen zu sein. Wir haben in Münster ja die Situation, wir haben 70% unserer Kunden kommen aus dem Münsterland oder zumindest kommen nicht aus der Stadt Münster, sondern kommen aus dem Münsterland oder der weiteren Umgebung. Wir haben Kunden aus dem Sauerland, aus dem Rheinland. Wir haben Kunden aus Niedersachsen bis hoch nach Emden oder bis Kassel, Ostwestfalen, also ein großes Einzugsgebiet, die nach Münster kommen. Und denen wollen und mittlerweile müssen wir auch dieses Schaufenster an die Hand geben, dass sie sagen, okay, das ist der Laden, in den ich gehe oder hat der und der Lieferant schon die und die Ware geliefert? Ja, die ist schon online, dann kann ich schon mal los. Wir arbeiten jetzt verstärkt mit Click and Collect, also um die Kunden auch quasi das anzubieten. Ey, du kannst schon mal aussuchen, aber nutz unsere Kompetenz, die wir im Haus haben. So, aber deswegen ist das nicht mehr wegzudenken, dass man sich auch da zeigen muss.
Jetzt habe ich mittlerweile gelernt, dass Sie über Zahlen nicht so gerne reden.
Und ja, das ist der Westfale in mir.
Ja, klar. Aber online ist natürlich in vielen Fällen oder wird häufig auch als Renditekiller bezeichnet. Und Sie haben nun auch schon sehr viel darüber gesprochen, was Sie für tolle Aktionen machen und dass Sie in das Personal investieren und an was Ihnen so wichtig ist. Das kostet ja auch alles viel Geld. Das bedeutet aber auch, dass Sie an anderer Stelle ja eigentlich dann auch zumindest mit den Kosten nochmal versuchen, dort effizienter zu werden. Wo gibt es da eigentlich Möglichkeiten? Also die Möglichkeiten für Wachstum sind ja sehr beschränkt. Das heißt, Sie müssen auf der anderen Seite ja ein bisschen was wegnehmen. Wie gelingt Ihnen das?
Also wir müssen seit Jahren, also im Grunde ganz verstärkt ja seit 2018, 2019 sehr genau darauf gucken, wo wir das Geld für ausgeben, sehr genau überlegen, wo macht es Sinn, wo macht es keinen Sinn. Und das gilt wie stationär natürlich auch für online. Also wir investieren in online. Natürlich müssen wir auch, alleine weil die technischen Gegebenheiten sich entwickeln und besser werden und wir dann ja auch nicht hinter Mitbewerbern wahnsinnig zurückhängen wollen. Aber wir gucken schon genau, um das mal an einem ganz plastischen Beispiel zu machen, wie viel Geld geben wir denn in Paid Content, wie viel Geld geben wir denn an Google und Co. Und was bleibt denn dann da übrig? Und mit wie viel Prozent des Umsatzes wollen wir denn wirklich da ausgeben? Und arbeiten mit einer Agentur, die dann vielleicht auch mit 2% weniger auskommen muss. Weil, ich sag mal, wenn man es so hochrechnet, dass wir mit 30-35% Abschriften online verkaufen, dann können wir es besser stationär machen. Also wenn ich in der Saison 30% an meine Ware schreibe, machen Mitbewerber ja auch mitten in der Saison, dann verkaufe ich es auch. Das bringt nur für meine Rendite nichts. Und natürlich muss es am Ende sich dann auch rechnen. So, das tut es natürlich jetzt im Moment weniger als noch vor 20, 25 Jahren. Das ist alleine den Gegebenheiten außenrum geschuldet. Aber wir gucken seit Jahren auf alles, was irgendwie effizient ist, leisten uns dann aber auch mal Dinge, von denen wir davon ausgehen, dass sie nicht effizient sind.
Wir sind auf der Zielgeraden. 1-2 Fragen habe ich noch. Und zwar, natürlich, klar, zum Schluss bietet sich an, mal über die Zukunft zu sprechen. Haben wir zwischendurch schon mal, aber wenn Sie so daran denken, Schnitzler in keine Ahnung wie vielen Jahren, 15 Jahren oder wie glauben Sie oder wie möchten Sie das Unternehmen in die Zukunft führen und was fällt Ihnen dazu ein, wie sich das Unternehmen weiterentwickeln sollte?
Ich glaube, dass die große Herausforderung ist, diesen Weg, den wir die letzten 15 Jahre gegangen sind, die nächsten 15 Jahre weiterzugehen. Wir haben ja, also in meiner Ansicht, im Grunde die größte Aufgabe im Handel, einen Laden, der übernommen ist, authentisch weiterzuentwickeln. Und zwar stetig weiterzuentwickeln, aber trotzdem nicht einfach was abzuschneiden und Menschen zurückzulassen, sage ich mal. Wenn ich einen Großkonzern habe, dann schmeiße ich ein paar Labels raus und mache ein paar neue und dann finde ich plötzlich Sortimente da nicht mehr, dafür finde ich andere. Das interessiert im Zweifel aber niemanden auf der menschlichen Ebene, natürlich auf der wirtschaftlichen Ebene, klar. Wenn ich mit einem kleinen neuen Laden starte, also meinen Traum verwirkliche von einem neuen Laden, dann kann ich den auch so aufbauen, wie ich das will. So, das ist total mutig. Also ich habe einen heilen Respekt vor jedem, der sich im Moment mit Einzelhandel selbstständig macht. Aber ich finde, dass die große Herausforderung darin liegt, einen Laden stetig Schritt für Schritt weiterzuentwickeln. Und das ist sowohl im Sortiment so, als auch im VM so, als auch, und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, in einem Team so. Also du musst die Menschen ja auch mitnehmen. Es gibt 17-Jährige, die bei uns ihre Ausbildung machen, die mit einem ganz anderen Gefühl im Kopf bei uns sind, als die, die jetzt Mitte 60 ist und die letzten 40 Jahre eben auch bei uns verbracht hat. Wir haben gerade oder verabschieden gerade eine Mitarbeiterin, die 50 Jahre Schnitzler auf dem Buckel, hätte ich fast gesagt, hat. Also die 50 Jahre Schnitzler erlebt hat. Und auch diese Mitarbeiterin nicht einfach auszusortieren, sondern versuchen, auf diesem Weg mitzunehmen der stetigen Veränderung, ist ja total schwer. Also wir müssen im Grunde die 17-Jährige ansprechen, genauso wie den 65-Jährigen alleine in unserem Team und begeistern für diesen Weg und auch erklären, warum wir uns von manchen Marken trennen und warum wir manche Marken neu aufnehmen, warum wir das wichtig finden. Das ist ja nicht mehr, dass das irgendwie per Order passiert, wie das vielleicht vor 15, vor 20, vor 30 Jahren war, sondern wir müssen jede Entscheidung ja auch erklären können und müssen dafür eintreten können, dass das richtig ist. Und wenn wir das schaffen, die nächsten 15 Jahre diesen stetigen Weg weiterzugehen, uns weiterhin für Stadt zu engagieren, für Menschen zu engagieren und dafür einzustehen, dass auch alles als soziale Komponente irgendwie funktionieren muss, dann bin ich total happy.
Das war ein sehr schöner, sehr optimistischer Abschluss. Vielen Dank. Danke. Herr Weidkamp, vielen Dank für Ihren Besuch, für Ihre Zeit und für Ihre Offenheit.
Total gerne.
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg auf Ihrem weiteren Weg.
Danke.
Wenn Sie diese Leidenschaft, von der Sie uns jetzt, glaube ich, alle überzeugt haben, weitertragen, schafft Ihr Unternehmen bestimmt auch noch die nächsten 133 Jahre. Ich wünsche Ihnen dabei jedenfalls alles Gute und vielen Dank nochmal für den Besuch.
Ganz herzlichen Dank. War eine Freude, hier zu sein.
Das war Andreas Weidkamp, Inhaber vom Modehaus Schnitzler in Münster und Gewinner des TW-Forum-Preises 2025. Und das war der Textilwirtschaft-Podcast. Mein Name ist Jörg Nowicki. Vielen Dank fürs Zuhören.